HR Info. Corona kompakt am Donnerstagmorgen.
Kaum jemals haben die Abgeordneten schneller so viele groß angelegte Gesetze verabschiedet wie gestern. Kaum jemals haben sie höhere Ausgaben in so kurzer Zeit genehmigt, wie sie im Hilfspaket der Bundesregierung stecken. Und wohl noch nie haben sie dabei weiter auseinandergesessen als gestern im Plenarsaal, als viele Abgeordnete sogar auf die Besuchertribüne auswichen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und auch für unseren Hauptstadtkorrespondenten Markus Sambale galt bei allem gebotenen Abstand gerade gestern das andere olympische Motto: dabei sein ist alles.
Historisch beispiellos. Einen solchen Tag hat die Politik der Bundesrepublik noch nicht erlebt. Ein einzigartiges, milliardenschweres Hilfsprogramm, beschlossen vom Bundestag in einzigartigem Tempo. Am Ende des Sitzungstages Wolfgang Schäuble, der Parlamentspräsident, hörbar erleichtert.
Ich möchte Ihnen zunächst einmal allen sehr herzlich dafür danken, dass wir in einer ganz außergewöhnlichen Lage diese ungewöhnliche Sitzung in großer Disziplin durchführen konnten und damit unserer Verantwortung als Parlament in unserer freiheitlichen Demokratie Rechnung getragen haben.
Wolfgang Schäuble war es wichtig zu zeigen, der Bundestag ist handlungsfähig, auch in Zeiten von Corona-Krise und Kontaktbeschränkungen. Ungewohnt die Unterstützung aus der Opposition. Für das Aussetzen der Schuldenbremse stimmten alle Fraktionen, bis auf die AfD. Lob für das Rettungsprogramm der Bundesregierung für Unternehmen, selbst von Christian Lindner. Der FDP-Chef formulierte am Abend im ZDF aber auch einige Bedenken.
Dennoch werden wir in der nächsten Zeit nachsteuern müssen. Das ist meine feste Überzeugung. Wir haben die Sorge, dass die Hilfen nicht schnell genug, nicht unbürokratisch genug ankommen.
Für die Bundesregierung versprach in der ARD dagegen Vizekanzler Olaf Scholz mit Blick beispielsweise auf das Kreditprogramm für Unternehmen.
Da wird jetzt alles ganz unbürokratisch organisiert. Niemand kann ausschließen, dass nicht da und dort das noch etwas anders läuft, als wir uns das gedacht haben. Aber da gehen wir jeden Tag hinterher.
Deutsche Bauern stehen allerdings vor einem Problem, das sich nicht einfach durch Geld lösen lässt. Denn wenn Grenzen dicht sind, dann könnten Zehntausende Arbeiter aus Osteuropa fehlen, die eigentlich auf den Feldern mithelfen sollten, beklagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Das trifft unsere Landwirte enorm hart, weil sie mit Saisonarbeitskräften rechnen, weil sie diese Saisonarbeitskräfte brauchen.
Die Folgen der Corona-Krise, sie sind in allen Bereichen noch lange nicht abzusehen. Im Bundestag wurde klar, dass wohl weitere Hilfspakete nötig werden könnten. Am Ende dieses historischen Sitzungstags bekamen die Abgeordneten von Bundestagspräsident Schäuble einen Wunsch mit auf den Weg.
Ich wünsche Ihnen und allen Menschen in unserem Land, aber auch darüber hinaus, die von dieser Menschheitsherausforderung, dieser fürchterlichen Krise betroffen und bedroht sind, für die nächsten Wochen alles Gute. Bleiben Sie behütet.
In 4 Wochen nach der regulären Osterpause soll der Bundestag wieder zusammenkommen. Wo Deutschland dann in der Corona-Krise steht, weiß heute niemand.
Krisenzeiten sind immer eine Bewährungsprobe für die Politik. Dabei wachsen manche, die dann Verantwortung tragen, über sich hinaus und andere scheitern. Die Bundesregierung scheint gerade vieles richtig zu machen. Das zeigen jedenfalls die hohen Zustimmungswerte für ihre Entscheidungen im aktuellen Deutschlandtrend der Meinungsumfrage im Auftrag der ARD. Ein Politiker, der dabei besonders im Vordergrund steht, neben der Bundeskanzlerin, ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Er, so scheint es, mutiert in diesen Tagen vom Verfechter der sogenannten schwarzen Null, also eines Haushalts ohne neue Schulden, zum großzügigen Retter in der Not. Denn als Finanzminister stellt er, man ist fast versucht zu sagen, mal eben 156 zusätzliche Milliarden Euro bereit, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. Über Olaf Scholz habe ich mit Professor Eike Christian Hornig gesprochen, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Demokratieforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich habe ihn gefragt, wenn Sie den Olaf Scholz vor dieser Krise mit dem aktuellen Olaf Scholz vergleichen, was hat sich vor allem verändert?
Also ein Riesenunterschied erstmal im Auftreten und in der Wahrnehmung ist natürlich nicht zu erkennen. Also die Persönlichkeit bleibt natürlich gleich. Olaf Scholz ist nach wie vor, wenn man ihn gesehen hat im Bundestag, ein sehr ruhiger Redner. Er wirkt sehr überlegt. Er scheint also keine hektischen Sprünge zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele wertschätzen in solchen Momenten. Also dass man jemanden hat, nachdem die Kanzlerin nun in häuslicher Quarantäne ist, der die Regierungsgeschäfte scheinbar genauso ruhig weiterführt. meine, klar, das ist auch eine persönliche Einschätzung so, aber sozusagen in diesem Krisenmoment ist erstmal das, was man Scholz früher vielleicht vorgeworfen hat, dass er zu wenig aus sich rausgeht, dass er zu wenig mit Esprit an die Sache geht, das ist in so einem Moment wie jetzt sicherlich gar nicht verkehrt, wenn er vorträgt, dass die Regierung also 156 Milliarden Euro ausgeben will. Man muss aber vielleicht im Kontext sagen, diese schwarze Null ist ja auch bei den Sozialdemokraten nicht unbedingt sehr beliebt gewesen über die Jahre. Insofern, dass jetzt ein sozialdemokratischer Finanzminister in einer Krisensituation sehr viel Geld ausgibt, halte ich jetzt nicht für einen riesengroßen Kurswechsel.
Das heißt also, Olaf Scholz hat sich vom Stil her nicht geändert, aber er hat, weil er eben jetzt nicht mehr die schwarze Null verfechten kann, womöglich in dieser Situation, hat seinen Kurs eher geändert.
Also ich würde sagen, das geht über Parteigrenzen nun hinweg. Es gibt große Einigkeit im Plenum des Deutschen Bundestages, dass diese Ausnahmesituation also auch besondere Mittel erfordert und dementsprechend auch ein Abweichen von der Schuldenbremse. Das sagen ja auch jahrelange Verfechter der Schuldenbremse in anderen Parteien. Die erkennen also auch die Ausnahmesituation an. Und insofern ist es, glaube ich, keine Entscheidung, die wir zu eng mit der Person Olaf Scholz verbinden sollten. Klar, er ist der Finanzminister und er trägt das jetzt auch als Vizekanzler stellvertretend für die Regierung vor. Aber es ist nicht so, dass Scholz jetzt in seinem Kämmerchen sitzt und sagt, na gut, dann geben wir doch das Geld aus, sondern da gehört natürlich viel mehr dazu. Und die Schuldenbremse im Grundgesetz sieht es ja ausdrücklich vor, auch diese Möglichkeit, dass man also bei Naturkatastrophen von der schwarzen Null oder von der Schuldenbremse abweichen kann. Und das, genau das passiert jetzt.
Wäre also womöglich in der jetzigen Situation jeder Finanzminister oder hätte zumindest jeder Finanzminister die Chance, beliebt zu sein, weil eben der Finanzminister jetzt in dieser Situation die Kassen aufmacht und großzügig finanzielle Hilfen bereitstellt?
Also ich glaube, wenn ich nochmal darauf zurückgehe, wie die Einschätzung der anderen Parteien im Deutschen Bundestag ist, dann vermute ich, dass es unter einem CDU-Finanzminister nicht anders gehen würde. Das ist natürlich jetzt Spekulation, aber die Grundbewertung der Situation, die teilen, glaube ich, alle in den politischen Parteien, dass es zu dramatischen Folgen für Wirtschaftstreibende kommen kann. Und ich glaube, die Wahrnehmung ist auch nicht, ach, die sind jetzt großzügig, sondern eher im Gegenteil zu sagen, na gut, das ist natürlich das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Es wurde jahrelang gespart und das wurde ja auch so kommuniziert von der Regierung. Man hat es mit gutem Grund in guten Zeiten zurückgelegt und jetzt ist eben der Moment, das auch einzusetzen.
Wenn also Scholz zum einen seinen Stil nicht sehr geändert hat und zum anderen er auch inhaltlich womöglich gar nicht viel anderes machen könnte, als er jetzt macht, erleben wir jetzt an seinem Beispiel, dass für manche Politiker einfach nur eine bestimmte Situation, bestimmte Umstände kommen müssen, dass sie vielleicht ganz anders wirken als sonst, dass er sozusagen, Olaf Scholz jetzt sozusagen, die Situation gefunden hat, in der er am meisten glänzen kann?
Das könnte man so sagen. Also, wir erinnern uns, Olaf Scholz gehört ja zum politischen Inventar der Bundesrepublik seit vielen Jahren. Er hat viele verschiedene Positionen bekleidet. Er ist schon mal auch Arbeits- und Sozialminister gewesen. Er ist erster Bürgermeister in Hamburg gewesen. Er ist SPD-Generalsekretär gewesen. Dann ist er mal stellvertretender SPD-Vorsitzender gewesen. Das sind verschiedene Rollen. Man muss natürlich immer den Kontext gucken. Wenn wir den Hamburger Kontext gucken, da ist er ein sehr beliebter erster Bürgermeister gewesen und hat auch die Bürgerschaft Wahl mit einer großen Mehrheit für die SPD wiedergewonnen. Also das ist ein Kontext gewesen, der ihm sehr gelegen hat offensichtlich. SPD-Vorsitzender auf der anderen Seite, vor kurzem ist er nicht geworden. Da ist er vielleicht dann doch zu wenig angriffslustig gewesen. Da hat die persönliche Art, die sehr ruhig ist und auch vielleicht auf Ausgleich ausgelegt ist, hat vielleicht neben anderen Kandidaten, die sehr viel expressiver gewesen sind, zurückstecken müssen. Aber in dieser Situation, wo sich viele vielleicht wünschen, dass da jemand ist, der jetzt nicht sich um Kopf und Kragen redet, ist das sicherlich ein passender Moment für Scholz.
Stichwort Angriffslust. Es fällt ja auf, dass alle Streitereien in der Großen Koalition, die es in den letzten Monaten und Jahren gegeben hat, gerade wie weggeblasen scheinen. Welche Rolle spielt diese Koalition, die ja aus der Not heraus entstanden ist und die ja unter anderem von Olaf Scholz verkörpert wird, für unsere Demokratie insgesamt in dieser jetzigen Notlage?
Also ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle. Ich meine, wenn wir uns die Umfragen angucken, dann sehen wir eigentlich seit Jahrzehnten, Politikerinnen und Politiker sind nicht sehr beliebt. Viele Menschen haben ehrlicherweise ein schlechtes Bild von Politikern, was sich jetzt hier vielleicht unter dieser Situation hoffentlich etwas revidieren kann. Weil man muss ehrlicherweise sagen, das sind Menschen, die unter extremstem Druck agieren müssen. Die müssen Entscheidungen treffen, nicht nur über viel Geld, sondern auch was die Gesundheit der Menschen, was das Leben und die Freiheit der Menschen anbetrifft, auf die viele Informationen einprasseln, von denen viele Leute was wollen, ihre Interessen durchsetzen wollen. Und wenn wir jetzt mal bei Scholz bleiben als Beispiel, der sozusagen ist jetzt im Brennglas dieses Entscheidungsvorganges zusammen mit dem Bundeskabinett natürlich. Und diesen Druck hält einfach auch nicht jeder stand. Und man muss sagen, dass unter diesen Gegebenheiten eben auch deutlich wird, dass das politische Personal, was unser Land führt, vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist, wie es der ein oder andere am Stammtisch manchmal denkt.
Sind die USA auf dem besten Weg bzw. auf dem höchst beunruhigenden Weg, ein zweites China oder ein zweites Italien oder Spanien zu werden, was das Coronavirus angeht? Es deutet vieles darauf hin, denn in den USA sind inzwischen mehr als 68.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und mehr als 1.000 Menschen sind bereits daran gestorben, nach offiziellen bestätigten Zahlen. Und so sehen viele Beobachter die USA schon als das kommende Epizentrum der Corona-Pandemie. Umso mehr ist oder wäre also die US-Regierung mit Präsident Trump an der Spitze gefordert als Krisenmanager. Vor der Sendung habe ich mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Arthur Landwehr, gesprochen und ihn gefragt, wie er denn das bisherige Krisenmanagement des Präsidenten beschreiben würde.
Ja, es hat eine ziemliche Entwicklung genommen. Also ganz am Anfang hat er ja die Krise geleugnet und als das dann nicht mehr möglich war, hat er sich an die Spitze dieses Krisenmanagements, wenn man so will, gestellt. Es gibt keinen Tag, keine Pressekonferenz, in der nicht er selbst auftritt und sich selbst an diese Spitze stellt und sich als Kriegspräsident darstellt. Das Krisenmanagement wird, je nachdem, wen Sie fragen, sehr unterschiedlich dargestellt. Also zum Beispiel der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, der sagt, das sei alles viel zu wenig, was da passiert, es geht nicht schnell genug und New York sei mittlerweile am Rande der Katastrophe, während der Präsident sagt, Ostern können wir schon wieder das Land öffnen. Also ein sehr von unterschiedlichen Dingen geprägtes Krisenmanagement im Augenblick.
Was hören Sie denn aus der Bevölkerung? Haben Sie den Eindruck, dass Trump mit seinem Krisenmanagement bei großen Teilen der Bevölkerung sich Vertrauen erworben hat?
Ja, da gibt es eine ganz große Zahl von Trump-Gegnern, die sagt, das sei chaotisch und vor allen Dingen sei er eben jetzt jemand, der nicht glaubwürdig ist, der nicht zuverlässig ist. Das, was er in der Vergangenheit immer gemacht hat, nämlich mit der Wahrheit nicht so genau umzugehen, das ist jetzt etwas, was gegen ihn spricht. Auf der anderen Seite, diejenigen, die immer zu ihm gestanden haben, tun das auch immer noch und es gibt jetzt ganz frische Umfragen genau zu dieser Frage. Und da ist es so, dass etwa 60% der Amerikaner sagen, ja, er macht das gut, er ist derjenige, der dieses Krisenmanagement wirklich führt und auch die Zustimmungsraten zu seiner Politik insgesamt sind gestiegen. Sie sind jetzt bei 49%, das ist das Höchste, was es bisher in seiner Amtszeit gegeben hat.
Nun kann der Präsident zwar den Kurs vorgeben und die politischen Weichen stellen, aber die entscheidende Frage ist natürlich, ob das amerikanische Gesundheitssystem mit den Folgen der Corona-Pandemie zurechtkommt. Welchen Eindruck haben Sie?
Also das amerikanische Gesundheitssystem war nicht vorbereitet. So viel ist klar, das gibt auch die Regierung zu. Es hat hier in den Vereinigten Staaten sehr lange gedauert, bis es angelaufen ist. Es gab wochenlang keine Tests, deshalb wusste man auch nicht, wie viele Menschen wo betroffen sind, wer sich wann wo angesteckt hat, um überhaupt etwas machen zu können. Jetzt ist diese Maschinerie angelaufen. Es gibt diese Tests und man hat auch damit begonnen, Krankenhäuser zu bauen, so Notkrankenhäuser, mit denen man arbeitet. Kann. Es sind Lazarettschiffe auf den Weg gebracht worden, die nach San Diego und nach New York gehen. Das dauert ein bisschen. Aber diese gesamte Maschinerie, die Logistik, für die die Amerikaner ja eigentlich bekannt und berühmt sind, das ist etwas, was jetzt langsam ans Laufen kommt, sodass viele auch die Hoffnung haben, dass wenn es zum Höhepunkt dieser Corona-Krise in den USA kommt, man dann auch einigermaßen vorbereitet sein wird.
Welche Auswirkungen könnte Corona eigentlich auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl im November haben? Gibt es vielleicht sogar ein Szenario, das vorsieht, die Wahl im Notfall zu verschieben?
Also Letzteres gibt es auf keinen Fall. Ich glaube, das wäre auch das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass dieser Wahltermin, der zweite Dienstag im November, dass der verschoben würde. Das halte ich auch nicht für sehr wahrscheinlich. Aber Amerikaner legen schon einen sehr, sehr großen Wert darauf, wie sich ihre Präsidenten in Zeiten der Krise bewähren. Das ist ein ganz wichtiges Element, auch bei der Entscheidung, Entscheidung, für wen man seine Stimme abgibt. Und insofern hat diese Corona-Krise, so wie sie sich jetzt darstellt, natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Frage, wem traut man dann die nächsten 4 Jahre zu. Und es ist noch etwas anderes. Die Demokraten sind im Augenblick mit ihrem Wahlkampf natürlich völlig verschwunden. Der findet praktisch nicht mehr statt. Die Vorwahlen, die ja für so viel Aufsehen gesorgt haben in den vergangenen Wochen, die finden eben auch nicht mehr statt, sind abgesagt, sind verlegt worden, sodass dieser gesamte Wahlkampf für das Jahr 2020 völlig verändert ist und damit auch völlig offen ist, wie es weitergeht mit dieser Wahl.
Back to business, zurück zum Alltagsgeschäft und das am liebsten so schnell wie möglich, so will es US-Präsident Donald Trump. Aber die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in den Vereinigten Staaten weiter rasant. Besonders dramatisch ist es in den Großstädten. New York gilt inzwischen als Hochrisikogebiet und deshalb ist das öffentliche Leben dort quasi lahmgelegt. Der Times Square fast menschenleer, die Brooklyn Bridge touristenfrei, die Luxusboutiquen an der Fifth Avenue geschlossen, die Museen dicht und die Broadway-Bühnen dunkel. Aus diesem New York berichtet Peter Mücke.
Gut 3 Wochen, nachdem in Manhattan der erste Fall nachgewiesen wurde, hat das Coronavirus auch New York lahmgelegt. Ich finde das furchtbar, aber notwendig. Das Risiko wäre viel zu groß, also müssen wir damit umgehen, was die Regierung sagt. Und die hat angeordnet, alle nicht lebensnotwendigen Einrichtungen zu schließen. Reihenweise feuern die Firmen ihre Belegschaft, Kündigungsschutz gibt es kaum, Kurzarbeit sowieso nicht. Auch die Restaurants, die noch versuchen, sich mit Gerichten zum Mitnehmen über Wasser zu halten, haben die meisten ihrer Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. This place used to have 30 employees and on Sunday we let go. Wir hatten mal 30 Mitarbeiter, am Sonntag mussten wir 90% davon entlassen. Das sind Leute, die sowieso kaum Geld haben. Das ist eine sehr harte Realität. A very harsh reality. Die noch deutlich härter zu werden droht. Schon jetzt werden rund 4.000 Menschen in Krankenhäusern der Stadt wegen einer Coronavirus-Infektion behandelt. Derzeit verdoppelt sich die Zahl der Infizierten alle 3 Tage. Die Notaufnahmen sind voll. Hospitäler haben Zelte aufgestellt, damit Kranke nicht im Freien warten müssen. We are the epicenter. Wir sind das Epizentrum der USA dieser Krise, sagt New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. Und weil wir das Epizentrum sind, weil wir die größte Stadt in den USA sind und das ganze Land auf uns angewiesen ist, brauchen wir Hilfe aus Washington. Und zwar schnell. Seit Tagen überbieten sich Bürgermeister de Blasio und der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, darin, in täglichen Pressekonferenzen Alarm zu schlagen, um mehr Unterstützung von der US-Regierung zu bekommen.
New York ist der Canary in the
New York ist der Kanarienvogel im Kohlenbergwerk. Wir haben die höchste und am schnellsten steigende Zahl an Infektionen. Was in New York passiert, wird auch in Kalifornien, Washington State oder Illinois passieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber wir sind die Ersten.
We're just getting there first.
Ein Lazarettschiff der US-Marine soll Anfang April in New York vor Anker gehen. Das größte Konferenzzentrum der Stadt wird zum Nothospital umgebaut. Cuomo will die Wohnheime der längst geschlossenen Universitäten den überlasteten Krankenhäusern zur Verfügung stellen. Insgesamt würden bis zu 140.000 Krankenhausbetten benötigt. Derzeit gibt es 53.000. Doch am dringendsten fehlten Intensivbetten, Personal und vor allem Beatmungsgeräte. Die Patienten haben akute Atembeschwerden. Sie brauchen diese Beatmungsgeräte. Diese Maschinen machen am Ende den Unterschied, ob diese Patienten sterben oder überleben. 40.000 Beatmungsgeräte würden im Bundesstaat New York benötigt, sagt Cuomo. Die Krankenhäuser halten aber gerade mal 3.000 vor. Inzwischen sind einige Tausend zusätzliche auf dem Weg. Das reiche jedoch nicht, weshalb in einigen Krankenhäusern 2 Patienten mit einer Maschine beatmet würden. Und die Zeit drängt, sagt Cuomo, denn schon in 2 bis 3 Wochen werde die Pandemie ihren Höhepunkt erreichen, deutlich früher als bisher erwartet. Die Infektionsrate steigt schneller und es werden insgesamt mehr Menschen infiziert als gedacht. Das ist eine schlechte Kombination.
Wir blicken jetzt nach Spanien. Dort spitzt sich die Corona-Krise immer weiter zu. Das Land meldet, wie auch Italien, mehr Todesopfer mittlerweile als China. Mehr als 3.400 Menschen sind dort bereits gestorben. Das spanische Gesundheitswesen ist am Limit, weil sich viele Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger mit dem Virus infiziert haben. Es fehlt auch an Schutzausrüstung für die Pflegekräfte. Alles keine guten Nachrichten. Marc Dugge ist unser Korrespondent in Madrid. Marc, gibt es eine Erklärung dafür, dass sich das Virus ausgerechnet in Spanien so rasend schnell und so massiv ausbreitet?
Also wirkliche Erklärungen hat man noch nicht. Man hat Vermutungen. Eine davon ist zum Beispiel, dass Spanien, genau wie Italien, einen hohen Anteil an alten Menschen hat. Es ist ein ziemlich altes Land mit ja noch sehr engen Familienstrukturen. Also hier sind tatsächlich noch junge Menschen sehr in Kontakt mit den Großeltern, die ja von dieser Krise ganz besonders betroffen sind, die alten Menschen. Und da die Jungen das Virus offensichtlich oft weitergeben, ohne selbst Symptome zu zeigen, könnte das ein Grund dafür sein, dass Spanien so stark eben von dieser Krise auch betroffen ist. Dazu kommen sicherlich auch so ein paar kulturelle Faktoren. Die Menschen sind sich hier näher. Man kennt das ja, wenn man sich begrüßt, geht das mit Küsschen links, Küsschen rechts im Standard. Das mag auch geholfen haben. Vielleicht spielt auch das Klima eine Rolle. Und sicherlich aber auch die Tatsache, dass die spanische Regierung lange die Wucht dieser Krise unterschätzt hat, die da auf sie zugekommen ist.
Du hast gerade die alten Menschen angesprochen. Die Zustände in den Alten- und Pflegeheimen in Spanien sorgen ja für Aufsehen. Ich habe gelesen, dass alte Menschen in den Heimen alleingelassen werden, dass Spezialeinheiten der Armee, die gerade dabei sind, die Heime im ganzen Land zu desinfizieren, sogar Tote in ihren Betten gefunden haben. Was ist da los in den Heimen?
Also tatsächlich ist es ja so, dass die Altenheime in dieser Corona-Krise hier in Spanien wirklich Brennpunkte sind. Dort konnte sich der Virus lange ungebremst ausbreiten und hat dort eben auch viele Opfer gefordert. Das ist lange nicht so recht entdeckt worden. Irgendwann kam es dann wirklich mit aller Wucht an die Oberfläche. Und die spanische Armee hat dann eben medizinische Spezialeinheiten in diese Altenheime geschickt, um diese zu desinfizieren und sich ein Bild von der Lage zu machen. Und dabei ist genau das passiert, was du gerade erwähnt hast, da sind eben Menschen gefunden worden, die völlig im Stich gelassen worden waren, allein gelassen worden waren, die teilweise mit Toten ja zusammenleben mussten, die noch in ihren Betten lagen, weil das Personal nicht da war. Und wenn man jetzt Pflegeexperten fragt, was ist da los, bekommt man die Antwort, dass das Pflegepersonal eben selbst erkrankt ist. Und dann viele wären auch gern noch zur Arbeit gegangen, aber sie konnten nicht mehr. Dann waren sie dazu verpflichtet, zu Hause zu bleiben. Und da wir allgemein einen Personalnotstand in vielen in dem Pflegesektor haben in Spanien, auch durch die vielen Kürzungen, die es in den letzten Jahren im Gesundheitsbereich gegeben hat, hat das dann eben auch mit voller Wucht zugeschlagen. Es gibt sogar Altenheime in Spanien, wo sich das Personal quasi verrammelt hat mit den Bewohnern, um diese zu schützen, um nicht rauszugehen. Mhm. Und also da leisten viele Menschen wirklich eine heldenhafte Arbeit im Moment.
Mhm. Man hört auch aus Spanien, dass dort Corona-Patienten aus den Krankenhäusern fliehen würden. Wie dramatisch ist die Lage? Das hört sich schlimm an.
Ja, das ist tatsächlich einige Male passiert. Das Ganze wohl eher im einstelligen Bereich und die Menschen konnten dann auch wieder aufgegriffen werden. Das waren Menschen, die ja schon eigentlich sich gesund gefühlt haben und dachten, sie gehen jetzt mal nach Hause, um dafür die Erlaubnis vom Arzt bekommen zu haben. Und das ist aber eben notwendig, bevor jemand wirklich aus der Pflege hier entlassen werden kann. Das zeigt aber auch, wie dramatisch auch die Zustände in vielen Krankenhäusern sind. Das lässt es zumindest vermuten, denn in vielen Krankenhäusern sind zum Beispiel die Intensivstationen völlig überlastet. Die sind doppelt so voll wie normal. Da wird auch hier schon sehr stark entschieden von Seiten der Ärzte, wer noch eine Pflege bekommt, für wen man den Daumen hebt und für wen man ihn senkt. Der 40-Jährige wird eher Chancen haben, eine intensivmedizinische Betreuung zu bekommen als der 70-Jährige. All das passiert auch hier bereits. Und wenn man sich die Bilder aus den Krankenhäusern anguckt, auch aus den Notaufnahmen, die so zirkulieren in den sozialen Netzwerken im Moment, da kann man sich vorstellen, dass da viele so schnell wie möglich gerne Reißaus nehmen wollen.
Trotz dieser wirklich furchtbaren Nachrichten sind die Behörden optimistisch in Spanien. Man hört oder man hofft, dass der Höhepunkt der Epidemie bald erreicht sein wird. Woran wird das denn festgemacht?
Also wenn das Fernando Simon sagt, der Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle, der macht jeden Tag quasi eine Pressekonferenz und beschwört diesen sogenannten Pico, also die Spitze, die Gipfel der Infektionen, der Ausbreitung der Krankheit hier in Spanien, dann stützt er sich auf mathematische Modelle. Und da liegen eben Daten zugrunde, Variablen zugrunde. Und die lassen ihn vermuten, dass wir möglicherweise schon in dieser Spitze sind oder unmittelbar davor. Nun muss man sagen, es gibt viele mathematische Modelle. Und Kritiker sagen, da werden eher so die optimistischen Modelle jetzt angenommen. Und es gibt viele, viele Variablen, die unklar sind. Die Datenbasis ist sehr, sehr dünn, denn hier in Spanien wurde wenig getestet, viel weniger als zum Beispiel in Deutschland. Und man hat kein wirkliches Bild von der Lage im Moment. Die einzigen wirklich verlässlichen Daten, die wir haben, sind eben die Daten der Toten. Und die sind nochmal gestern dramatisch gestiegen auf den höchsten Stand seit Beginn der Krise hier in Spanien. Und wir haben, du hast anfangs ja gesagt, auch jetzt China überholt. Mhm. Also es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die Krise hier abgeflaut ist. Jeder hofft, dass tatsächlich dieser Wendepunkt bald erreicht ist.
Spanien hat das strenge Ausgangsverbot jetzt verlängert bis zum 11. April. Marc, du wohnst ja und arbeitest in Madrid. Das ist das Epizentrum der Corona-Epidemie in Spanien. Wie fühlt sich das Leben gerade an in Madrid für dich?
Also es fühlt sich an wie ein Gefängnis in luxuriösen Umständen, um es mal so zu sagen. Ich habe Gott sei Dank einen Balkon, auf den ich gehen kann. Ich kann auch mal zum Supermarkt oder zum Arzt gehen, zur Apotheke gehen, um was zu kaufen. Muss das natürlich dann auch immer der Polizei bestätigen und glaubhaft bestätigen, dass ich dort auf dem Weg hin bin und nicht irgendwie Freizeitaktivitäten mache. Man darf ja anders als in Deutschland nicht spazieren gehen oder joggen draußen. Es ist eine ausgestorbene Stadt. Und die Menschen halten sich zum ganz großen Teil sehr, sehr diszipliniert an die Vorgaben. Man sieht wirklich kaum jemanden auf der Straße. Man hört kein Auto. Im Gegenteil, man hört nur Vögel zwitschern dieser Tage. Es ist ein Leben in der absoluten Stille. Und das ist eigentlich das, was es auch so ein bisschen unheimlich macht.
Noch eine Frage wirft die Corona-Krise auf innerhalb Europas, nämlich die, wie begrenzt eigentlich die gegenseitige Solidarität der EU-Staaten miteinander ist. Hier die Eindrücke unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten in Italien, auf dem Balkan und in Griechenland.
Italien kann in Krisensituationen nicht auf die EU, nicht auf Deutschland zählen. Dieses Gefühl haben viele im Land. Dass von den europäischen Staaten außer warmen Worten erstmal nicht viel kam, dass Deutschland erstmal einen weitgehenden Ausfuhrstopp für medizinische Schutzgüter erlassen hat, das war für Europaskeptiker wie Matteo Salvini, den Chef der rechten Lega, ein gefundenes Fressen. Die europäische Solidarität, die europäische Gemeinschaft, die europäische Brüderschaft, nichts. Wenn Italien wirklich Hilfe benötigt, sieht man, was rauskommt. Zwar ist der Ausfuhrstopp für Medizinprodukte längst Geschichte, zwar hat Deutschland Italien mittlerweile 300 Beatmungsgeräte versprochen und italienische Corona-Patienten werden mittlerweile auch in deutschen Krankenhäusern behandelt. Doch andere Staaten waren schneller, haben ihre Hilfe medienwirksam zelebriert. Russland und China zum Beispiel schicken Ärzte und tonnenweise Medizinprodukte. Italien und China hatten sich schon länger angenähert. Italien nimmt an der umstrittenen neuen Seidenstraße teil. Peking will mit diesem Projekt neue Handelswege aufbauen und, wie Kritiker sagen, mehr wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Und so sagt Italiens Außenminister Luigi Di Maio nun, wer über uns gelacht hat wegen der neuen Seidenstraße, muss jetzt zugeben, dass unsere Investition in diese Freundschaft es uns ermöglicht hat, in Italien Leben zu retten. Diese Freundschaft könnte in Zukunft ein großer Vorteil für die chinesische Regierung sein. Ähnliches gilt für Russland. Denn Italien kann theoretisch zum Beispiel EU-Sanktionen blockieren, die sich gegen diese Länder richten. Später, in einer Zeit nach der Corona-Pandemie. Aus Rom, Lisa Weiß.
Kroatiens Hauptstadt Zagreb am 22. März. Um 6 Uhr morgens bebt die Erde so stark wie seit 140 Jahren nicht mehr. Eigentlich sollen die Menschen in Zagreb wegen der Corona-Epidemie zu Hause bleiben. Doch dort ist es jetzt nicht mehr sicher, denn es gibt immer wieder Nachbeben. Kroatien erfährt in dieser schweren Situation aber auch eine Welle der Solidarität. Viele EU-Länder bieten ihre Hilfe an. Selbst das gerade schwer gebeutelte Italien springt ein und liefert Zelte für die Bürger Zagrebs, die ihre Häuser verlassen mussten. Eine Solidaritätskundgebung lässt jedoch besonders aufhorchen. Es sind die Bürger Belgrads, die hier von ihren Balkonen aus klatschen. Das tun sie jeden Abend um 20 Uhr, um sich bei den Medizinern und Pflegenden im Land zu bedanken. Nun folgen sie dem Aufruf einer Bürgerinitiative und widmen ihr Klatschen der Hauptstadt ihres Nachbarlandes. Das ist außergewöhnlich, denn zwischen Kroatien und Serbien fliegen regelmäßig die Fetzen. Seit den Jugoslawienkriegen Anfang der 90er ist das Verhältnis der beiden Länder von gegenseitigen Schuldzuweisungen und Drohgebärden geprägt. Doch in Zeiten der Krise scheinen die Menschen wieder zusammenzurücken. Zahlreiche Medien in Kroatien teilten Clips der klatschenden Nachbarn und bedankten sich für die Unterstützung. Sojango Vedarica, ARD-Studio Südosteuropa.
Griechenland hat derzeit nicht nur mit dem Coronavirus zu kämpfen, es sieht sich auch an seiner Außengrenze bedroht. Seit mehr als 3 Wochen schon versuchen Migranten immer wieder, auch jetzt noch, von der Türkei aus die Grenze zu stürmen, ermutigt vom türkischen Präsidenten Erdogan, der die Grenze als offen erklärt hatte. Griechenland aber hält die Grenze dicht, mit Stacheldraht, mit Tränengas und mit Grenzpolizisten aus ganz Europa. Gleich zu Beginn der Krise war EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an Ort und Stelle mit einer sehr deutlichen Botschaft, wie sie sagte.
We have come here today to send a very clear statement of European solidarity and support to Greece.
Europäische Solidarität und Unterstützung für Griechenland. Die EU sagte den Griechen 700 Millionen Euro Hilfe zur Sicherung der Grenze zu. In der Corona-Krise aber spürt Griechenland weniger europäische Solidarität. Immerhin, die EU will Ärzte in die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln schicken. Und die EU hat auch für Griechenland die strengen Haushaltsregeln gelockert. Jetzt darf die Regierung in Athen Schulden machen für ein milliardenschweres Hilfsprogramm, um griechische Unternehmer vor dem Ruin zu retten und um zigtausendfach Kurzarbeitergeld auszuzahlen. Ganz praktische Hilfe bekam Griechenland aus China. Eine ganze Flugzeugladung voll mit 1 Million Atemschutzmasken und allerlei medizinischer Ausrüstung. Eine Spende nicht ohne Hintergedanken, denn seit Jahren schon kaufen sich chinesische Staatskonzerne in die griechische Wirtschaft ein. Ja, China will Griechenland eng an sich binden. Und die Hilfe ist wichtig, denn wie überall werden auch in Griechenland Atemschutzmasken knapp und kein anderes EU-Land kann liefern. Aus Athen, Thomas Bormann.
Wie steht es innerhalb der EU über ihre Binnengrenzen hinweg um die gegenseitige Solidarität? Hier die Eindrücke zweier unserer Korrespondenten, unsere Leute in Spanien und Frankreich.
Spanien bekommt Hilfe aus China. Der Handelsriese Alibaba hat vergangene Woche 500.000 Atemmasken nach Spanien geschickt, als Spende. Vor ein paar Tagen kam eine weitere Lieferung an, vor allem Schutzanzüge und Corona-Schnelltests. Für diese Hilfe soll sich vor allem Spaniens König Felipe stark gemacht haben, heißt es von Alibaba-Chef Jack Ma. Er bedankte sich bei Felipe, der die Lieferungen kurzfristig möglich gemacht habe. Spanien soll noch weiteres Schutzmaterial für medizinisches Personal aus China bekommen, diesmal aber nicht als Spende. Die spanische Regierung kauft in China fast 1000 Beatmungsgeräte, 5,5 Millionen Corona-Schnelltests, Atemmasken und Handschuhe für zusammen 432 Millionen Euro. Die Waren sollen innerhalb der nächsten 8 Wochen geliefert werden. In Spanien klagen Krankenhäuser über zu wenig Sicherheitsausstattung bei der Vielzahl der Patienten. Fast 48.000 Menschen sind landesweit nach offiziellen Zahlen mit dem Coronavirus infiziert. Die Krankenhäuser gerade in der Hauptstadt Madrid am Limit. Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid.
Was die internationale Solidarität angeht, rückt der Präsident Emmanuel Macron sich wie so oft gekonnt ins Rampenlicht. Als in Italien die Corona-Situation noch dabei war, sich ziemlich zuzuspitzen, war Macron durch Zufall zum Staatsgipfel bei den Nachbarn und hat natürlich versichert, die Situation, mit der wir alle gemeinsam konfrontiert sind, lässt sich nur in perfekter europäischer und internationaler Kooperation lösen. Europäische Solidarität sei unverzichtbar. Jetzt kann man sich im Abstand von ein paar Wochen natürlich mal fragen, wo Frankreich denn nun wirklich solidarisch war. Zunächst mal war Macron einer der ersten, wenn nicht der allererste in Europa, der sämtliche Schutzmasken im Land von Staats wegen hat beschlagnahmen lassen, damit bloß keine mehr ins Ausland abwandern. Norditalien, wo die Corona-Krise besonders wütet, ist ziemlich nah an Frankreich. Patienten wurden aus dem völlig überlasteten Nachbarland allerdings keine aufgenommen. Dass nun Deutschland, Luxemburg und die Schweiz, wenn auch im Falle Deutschlands mehr als zögerlich, französische Patienten versorgen, war Präsident Macron ein großes Lob wert. Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn und europäische Solidarität rettet Leben, hat er auf Twitter geschrieben. Was europäische Solidarität für Frankreich sonst noch bedeuten könnte, das hat gerade Bruno Le Maire, der Finanzminister, noch einmal klargestellt. Diese berüchtigten Euro-Bonds oder Corona-Bonds oder wie man sie nennen will, die würden wir für ein Zeichen der wirtschaftlichen und finanziellen Solidarität unter den Mitgliedern der Eurozone halten, sagte Le Maire. Mit anderen Worten, wenn die Krise vorbei ist, sollten wir die Schulden möglichst aufteilen. Auch Frankreich könnte dann am Ende der Krise seine Wirtschaft viel besser wieder aufbauen. Natürlich sehr solidarisch mit den anderen, versteht sich. Marcel Wagner, ARD Studio Paris.
Der Begriff Social Distancing hätte das Zeug dazu, zum Wort des Jahres gewählt zu werden oder zum Unwort des Jahres, je nachdem, wie man es sieht. Gemeint ist damit, dass wir unsere Kontakte nach außen im Augenblick alle herunterfahren müssen wegen der Corona-Krise und um mögliche Infektionsketten zu unterbinden. Viele von uns arbeiten ja mittlerweile im Homeoffice. Das heißt, dass wir uns zu Hause immer enger auf die Pelle rücken. Dann sind auch noch Kinder da, die zu Hause betreut werden müssen. Das ist alles stressig, keine Frage. Stressig vor allem auch kann es sein für die Beziehung. In China soll es wegen Corona vermehrt zu Scheidungsanträgen gekommen sein, nachdem die Standesämter dort wieder öffnen durften. Erik Hegmann ist Paartherapeut. Er gibt in einem Blog Tipps, was wir tun können gegen Beziehungsstress wegen Corona. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, droht uns hier wie in China auch eine Scheidungs- oder Trennungswelle?
Also das hoffe ich nicht und ich denke mal auch, das ist ein bisschen übertrieben. Ich kann mir eher vorstellen, dass sogar Paare, wenn sie diese Krise später überstanden haben, gemeinsam darauf zurückblicken werden und sagen, okay, das hat uns eigentlich fester verbunden. Weil am Ende ist es so, in der Paartherapie höre ich das immer, Paare wünschen sich mehr Nähe und mehr Zeit miteinander, wenn man sie fragt. Klar, also jetzt sind sie auf engem Raum zusammen und da gibt es dann auch keine Möglichkeit für Flucht und dann eskaliert vielleicht ein Streit auch schneller. Mhm. Aber am Ende ist es schon so, dass Paare, die eine sichere Verbindung haben, die stellen fest, da ist jemand, der ist für sie da, der steht zu ihnen, der steht das mit ihnen durch. Und ich glaube, das hilft jedem Paar eigentlich.
Und Paare, die eher schon eine kritische Beziehung haben, für die ist das Ganze dann wackelig?
Ich denke, für die ist das Ganze dann wackelig, aber das ist natürlich auch immer so, dass gerade solche Krisen bei Paaren, die sowieso schon so eine unsichere Bindung haben, eher immer kritisch. Das führt eigentlich fast immer dazu, dass ein Streit eher eskaliert. Das ist so eine Art von Hilflosigkeit dann auch dabei. Da ist ja schon so eine Verbindung gekappt worden. Man denkt, oh, der andere ist gar nicht mehr für mich da. Oder man glaubt, man sei nicht gut genug für den Partner. Da ist schon unterschwellig immer ganz viel Emotion, die negativ ist. Und das knallt dann natürlich in so einer Situation erst recht. Das muss man schon sagen, leider.
Selbst wenn ich eine gute Beziehung führe mit meinem Partner, jetzt ist es ja so, wir hocken alle enger aufeinander als normalerweise. Es können Aggressionspotenziale irgendwie so hochkommen. Es kann zu Streit kommen, weil wir eben alle so eng miteinander sind. Und dann muss man vielleicht auch noch auf Kinder aufpassen zu Hause. Was kann man denn tun? Was raten Sie, damit es erst gar nicht zum Streit kommt, der vielleicht dann eskaliert?
Also ganz wichtig, denke ich, ist mal diese alte Regel von früher vergessen, dass man nur auf der Sachebene diskutieren dürfte. Das ist nämlich grundverkehrt. Es geht eigentlich wirklich darum, über die Emotionen zu sprechen, also über die Sorgen und Ängste und die zu teilen. Dann versteht man den Partner nämlich und dann werden meistens die Sachthemen ganz einfach gelöst, weil man weiß, worum es geht. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Freiräume und Nähe müssen immer wieder neu verhandelt werden in diesen Tagen. Es hat nicht jeder so eine große Wohnungsflucht mit Süd- und Nordkorridor, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Also man muss aber trotzdem schon Räume schaffen, wo man seinen Platz hat und an dem man auch ungestört sein kann. Man sollte sich immer bemühen, trotzdem erreichbar sein für den Partner und nicht mauern. Weil wenn man sowieso schon Angst hat von dem, was da draußen passiert, und dann der Partner einem signalisiert, ich bin nicht für dich da, dann macht das noch mehr Angst. Und ich glaube, ganz wichtig, akzeptieren, dass man unterschiedliche Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten hat. Das kriegt man vielleicht so im Tagesablauf, wenn man normalerweise arbeitet, gar nicht mit. Ist aber so, also man hat die gleichen Bedürfnisse, aber nicht im gleichen Moment. Und dann kann es natürlich zu Konflikten kommen. Und wenn es dann zu einem Konflikt kommt, ich würde sagen, freundlich bleiben. Freundlichkeit ist wirklich eine der wichtigsten Beziehungszutaten.
Sie hatten anfangs gesagt, diese Krise ist für Paare, die sowieso schon eine gute Beziehung führen, eine Chance oder kann auch eine Chance sein. Was kann man sich denn abgucken von Paaren, die trotz dieser Krise jetzt harmonisch miteinander umgehen? Was machen die richtig?
Ich denke, richtig machen die vor allem einen respektvollen Umgang miteinander in so einer Situation. Das heißt, die nehmen die Sorgen und Ängste ernst. Es gibt da eine einfache Übung, um ein bisschen in diese Richtung zu kommen. Also jedes Paar sollte ja dieses berühmte Schatz, wie war dein Taggespräch führen. Und die Gefahr dabei ist häufig, dass Menschen dann einfach nur den Terminkalender ablesen oder sich gegenseitig vortragen. Ich empfehle, daraus eine andere Frage zu machen, die ähnlich klingt, aber ganz anders ist, nämlich, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Und wenn Sie es positiver drehen wollen, können Sie auch fragen, worüber hast du dich denn heute am meisten gefreut? Was hat dir heute am meisten gut getan? Sie fangen sofort an, über andere Themen zu sprechen und auf einer anderen Ebene. Und das wird Ihre Verbindung Stück für Stück immer weiter verbessern.
HR Info. Corona kompakt am Donnerstagmorgen.